Liebe Brüder und Schwestern, ich habe ein Thema, nämlich Gideons Glaube. Und anhand von Richter Kapitel 6 und Kapitel 7 wollen wir uns anschauen, wie dieser Mann war. Also eine Lebensbildpredigt mit dem Thema Gideons Glaube. Richter Kapitel 6 und 7. Kurz zum Hintergrund. In der Geschichte des Volkes Israels gab es eine Zeitspanne von 450 Jahren ungefähr, in der die sogenannten Richter das Volk Israel leiteten. Diese Zeit begann mit dem Tod Josuas nach der Eroberung oder Besiedlung Kanaans und endete mit der Salbung des ersten Königs, nämlich Saul. Diese Richter waren nicht gewöhnliche Richter, wie wir sie kennen, die an einem Gerichtshof Urteile fällen und die dann von anderen Menschen umgesetzt werden müssen, sondern das waren Menschen, die Gott in Notzeiten berufen hat, um das Volk zu befreien, zu führen, zu einigen auch und auf den rechten Weg zu führen, also auch von Gott gebraucht. Nicht nur Urteile zu fällen also, sondern auch aktiv zu handeln und andere anzuleiten zum richtigen Leben. Wie kam es eigentlich zu diesen Notzeiten im Volk? Und wieso lebte überhaupt das Volk Gottes in Not? Das Buch Richter erwähnt es immer wieder. Das Buch endet sogar mit diesem Vers. Nehmen wir beispielsweise Richter Kapitel 21, Vers 25. Zu jener Zeit gab es keinen König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Also zwei Gründe sind hier angeführt. Es gab keinen König, es gab keine Zentralregierung. Das war der eine Grund, aber der viel schwerwiegendere und der viel wichtigere Punkt ist, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und nicht nur, weil es keinen König gab, sondern eben, weil die Gesetzlosigkeit groß war. Gott wollte eigentlich immer der Leiter und Führer des Volkes sein, aber das Volk wollte eigene Wege gehen. Das Ergebnis dieses sich Auslebens der eigenen Vorstellungen war, dass es viele Sünden im Volk gab, wie Aberglaube und Götzendienst. Es gab ganz grauenhafte Geschichten von Mord und Totschlag und von Überfällen. Deswegen strafte Jahwe, Gott, das Volk durch verschiedene Katastrophen, durch Unwetter, die die Ernte vernichtet haben, aber auch durch Feinde, die um das Volk Israel herum gelebt haben. Und trotzdem, wir sehen immer wieder, dass Gott sein Volk nie aufgegeben hat. Er schickte immer wieder Richter, die dem Volk, das in die Irre ging, immer wieder auf den rechten Weg verhelfen sollten. Und ja, diese Richter, von denen ich auch schon gesprochen habe, die hatten auch andere Aufgaben, wie dass sie in Verwaltungsfragen entscheiden sollten, also eine administrative Autorität waren, auch was zur militärischen Verteidigung beitrugen und auch Richter, wie wir sie kennen, auch gearbeitet haben. Richter heißt auf Hebräisch auch so etwas wie Retter und Befreier. Und so einer war auch Gideon. Sein Name wird wörtlich mit der Abhauende oder Baumfäller übersetzt und meint damit, dass er ein gewaltiger Krieger war. Gideon lebt so circa vor 3100 Jahren. Und wie war die Situation damals? Haben wir gerade gehört. Die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und zwar in Kapitel 6, Vers 1 steht das. In der Schlachterübersetzung ist dieses Wort nochmal eingesetzt, wieder, ja, weil es leider eben häufiger vorkam. Und der Götzendienst, ja, der war sehr stark ausgeprägt, diese kanaanitische Religion. Da gab es mehr als 20 Götzen. Da gab es einen Kriegsgott und einen Fruchtbarkeitsgott und einen Wettergott und einen Getreidegott und einen Gott der Künste und Gott des Unglücks und so weiter und so fort. Die Liste lässt sich ellenlang weiterführen. Und das Volk war ungehorsam. Und diesmal strafte Gott durch ein Feindesvolk, nämlich die Midianiter. Das war nicht nur einfach eine Demütigung, sondern ein existenzielles Problem. Weil wir lesen in Richter Kapitel 6 von den Versen 3 bis 6. Und es geschah, wenn Israel etwas gesät hatte, so kamen die Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens gegen sie herauf. Und sie lagerten sich gegen sie und verwüsteten den Ertrag des Landes bis hin nach Gaza und ließen keine Lebensmittel übrig in Israel, auch keine Schafe, Rinder und Esel. Denn sie kamen samt ihrem Vieh und ihren Zelten herauf wie eine große Menge Heuschrecken, so dass weder sie noch ihre Kamele zu zählen waren. Und sie fielen in das Land ein, um es zu verheeren. So wurde Israel durch die Midianiter sehr geschwächt. Da schrien die Kinder Israels zum Herrn. Also wir sehen hier nicht nur einfach ein eine Demütigung, sondern das war eine lebensbedrohliche Situation für das Volk. Es lebte in ständiger Armut und konnte sich nicht erholen. Diese Feinde, was waren das überhaupt für Leute? Wo kamen die her? Sie waren eigentlich Nachkommen von Abraham und Ketura, das können wir in 1. Mose 25 nachlesen. Und wir lesen auch von den Midianitern, dass sie beteiligt waren bei dem Verkauf von Josef nach Ägypten. Ja, diese Leute, das waren die gleichen Leute, die gleiche Abstammung. Und auch in 4. Mose lesen wir später, dass Israel die Midianiter besiegt hat. Und trotzdem, 200 Jahre später, sind sie wieder zur Stärke, haben wieder alte Stärke erlangt und waren jetzt wieder eine ernstzunehmende Gefahr für das Volk Israel. Und die Strategie der Feinde ist einfach. Sie sind immer zur Erntezeit ins Land eingefallen und vernichteten die ganze Ernte, um das Land in einem Dauerzustand der Schwäche zu halten. Die Midianiter, warum haben sie das getan? Sie waren Nomaden, sie waren Beduinen, die ständig auf Wanderschaft waren und hatten kein Interesse daran, das Land an sich zu erobern, sondern wollten einfach nur die Ernte und die Beute des Landes für sich nehmen. Und so leben die und so leben oder existieren die Israeliten. Sie leben nicht und sie sterben nicht. In diesem Zustand befindet sich das Volk 7 Jahre lang. Wenn man diesen Zustand sich so anschaut, dann muss ich unweigerlich an den verlorenen Sohn denken. Er kam auch in so eine Situation, wo er Hunger hatte, wo er abgemagert war und so schwach war, geschwächt war, dass er sich einfach selbst nicht mehr helfen konnte. Er hat sich in eine Situation manövriert, wo er einfach nicht wusste, wie er selbst handeln sollte. Und der Grund war bekannt. Die Israeliten wussten, das ist die Strafe von Gott. Also Sünde hat beim Volk Israel zum Niedergang und zur Verarmung geführt. Und das Volk weiß aber auch, wo eine Lösung zu finden ist. Und sie schreien zum Herrn. Sie wissen also, wo Hilfe zu finden ist. Und Gott antwortet durch seinen Propheten folgendermaßen. In Richter Kapitel 6, die Verse 8 und bis 10. So spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch aus dem Haus der Knechtschaft gebracht. Und ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter und aus der Hand all derer, die euch bedrängten. Und ich habe sie vor euch her vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt die Götter der Amoriter nicht verehren, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Gott erinnert hier das Volk, sein Volk an die früheren Zeiten, an seine Hilfe, die er früher erwiesen hat, an seine Segnungen. Er sagt immer wieder, wenn ihr schaut in diesen Versen, ich, immer wieder fällt es auf. Und das bedeutet einfach, er will dem Volk klar machen, ohne mich wärt ihr nicht hier, wo ihr jetzt steht. Ihr wärt ohne mich immer noch in der Sklaverei der Ägypter. Das Volk Israel war an sich eigentlich kein besonders starkes Volk. Es wäre eher ein kleines Volk. Und Gott erinnert das Volk Israel, dass es auf ihn angewiesen ist. Und die Botschaft war, dient nicht den Götzen der Heidenvölkern. Und der Kern der Botschaft am Ende, ihr seid ungehorsam, aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. So, jetzt kann ich mich hinsetzen und dann ist es vorbei. Die Situation ist einfach so und da kann man nichts mehr tun. Nein, Gott sei Dank ist es nicht so. Gott hat eben doch immer einen Ausweg und dieser Umstand, diese Situation ist gerade dieser Beginn der Geschichte Gideons. Gideon ist ein Kind seiner Zeit. Er versucht einfach das Beste aus seiner Situation zu machen. Was macht er? Er weiß, dass die Midianiter bald zur Erntezeit kommen. Wir haben ja auch gerade Erntezeit, etwas früher als sonst, aber doch so die gleichen oder ähnliche Bedingungen. Und er weiß, die werden das Volk berauben und er versucht, das Ganze zu umgehen. Er wendet eine List an, um die Weizenernte vor den Feinden zu retten. Wie macht er das? Er drischt den Weizen in einem Versteck. Wenn ihr im Kapitel 6, Vers 11 lest, und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte bei Ophra. Die gehörte Joas, dem Abiesriter. Und sein Sohn Gideon drosch Weizen in der Kelter, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Normalerweise hat man den Weizen auf einer Tenne gedroschen, auf einer kleinen Anhöhe, wo dann vielleicht auch der Wind drüber geht, dass wenn man dann drischt, dass dann der Staub und die Spreu weg davon fliegt. Also was hat Gideon da gemacht? Er hat diesen Weizen, das ist ja eine Hülsenfrucht, gedroschen. Und das Korn im Weizen, in dieser Frucht, muss herausgetrennt werden. Ja, später kann man dann das zum Mehl mahlen und dann Brot backen. Und er drischt aber diesen Weizen nicht auf der Tenne, sondern in dieser Kelter, wo man normalerweise Weintrauben presst. Habt ihr schon mal sowas gesehen? So eine Kelter? Ne? dann müsst ihr mal vielleicht nach Rheinland-Pfalz kommen. Da gibt's da ganz viele davon, weil wir ja das, wo wir herkommen, so das Wein- und Moselland ist, da gibt's ganz viele davon. Dieser Platz ist eigentlich gar nicht gut geeignet für diese Arbeit, die er tut. Aber wir sehen, dass es einfach dem Umstand geschuldet ist, dass er einfach in Gefahr ist und er will. Und vielleicht auch, weil der Platz so klein ist, deutet das auch darauf hin, dass er einfach nicht viel an Ernte hatte. Also das war wirklich armselig, was da passiert ist. Und er tut das Beste, macht so viel er kann und er hat Angst. Er versucht eben halt, das Getreide zu retten. Und Gott selbst kommt in der Gestalt eines Engels zu ihm. Wir lesen im 11. Vers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Was ist das denn für eine Anrede? Das ist ja eine merkwürdige Aussage. Was hat denn Gideon Besonderes getan, dass er hier schon als tapferer Held bezeichnet wird? Das ist doch ein Paradox. Er versteckt sich gerade irgendwo und Gott sagt, du bist ein Held. Wie soll man das verstehen? Naja, man kann es so verstehen, dass es ein prophetisches Wort ist. Das heißt, du bist zwar noch keiner, aber du wirst ein Held sein. Und so ist es auch gemeint. Gideon ist also im Eifer seiner Arbeit und weiß gerade nicht direkt, dass er mit Gott selbst spricht. Er redet so, wie er mit allen anderen sprechen würde, mit Mitmenschen, so wie wir kommunizieren, und sagt Vers 13: Ach, mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns dann dies alles getroffen? Und wo sind alle seine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen: Hat der Herr uns nicht aus Ägypten herausgeführt? Nun aber hat uns der Herr verlassen und in die Hand der Midianiter gegeben. Ist Gideon ein Held? Die Frage wird noch häufiger erklingen. Also er macht hier Vorwürfe, er macht Gott Vorhalte und zweifelt an Gott, an seiner Kraft, an seiner Existenz, oder nicht vielleicht an Existenz, aber an seiner Hilfe. Er ist mutlos, er macht Vorwürfe. Warum hat uns all dies getroffen? Ja, weiß Gideon das denn nicht? Ich denke schon. Aus den Erzählungen seiner Väter, aus seinem religiösen Hintergrund wusste er, worauf das alles zurückzuführen ist. Und Gideon sagt, Gott liebt uns nicht, denn er hat uns verlassen. Das ist schon eine Anschuldigung. Also Gideon macht hier Gott für das Unglück verantwortlich und nicht die Lebensweise des Volkes. Gott aber sagt, ich liebe euch, um euch zu erziehen, werde ich euch für eine Zeit verlassen und züchtigen. Also die Frage, ob so ein Held spricht, ist, noch nicht beantwortet. Gideon ist zwar kein Held, aber Gott will, dass er einer wird. Und Gott will Gideon Mut machen. Und was er ihm sagt, ist, du wirst ein tapferer Held sein. In Vers 14 lesen wir: Der Herr aber wandte sich zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft. Du sollst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Habe ich dich nicht gesandt? Wir finden hier einen Befehl. Geh hin. Ich sende dich und rette Israel. Das ist schon ein starkes Stück. So ganz verkürzt. Geh hin und rette Israel. Das ist schon mal ein Wort. Also das hört man heutzutage nicht so häufig. Und Gideon antwortet: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Siehe, meine Sippe ist die geringste in Manasse und ich bin der kleinste im Haus meines Vaters. Also Gideon sagt eigentlich, Moment mal, das ist eine Hausnummer zu groß für mich. Also das ist nichts für mich. Also ich bin aus dem kleinsten Stamm und dann auch noch aus der kleinsten Sippschaft. Was habe ich damit zu tun? Ich bin nicht der richtige Mann dafür. Er will den Auftrag Gottes nicht übernehmen. Das klingt so ein bisschen, man erinnert sich auch an Jona. Der wollte das auch nicht. Er sagt, ich bin kein Fürst, ich bin kein Angesehener im Volk und ich kann das nicht. Ne? So typisches menschliches Verhalten und die Aussagen, ich kann das nicht und vielleicht auch, ich will das nicht können, ne? Ich will das nicht übernehmen. Aber Gott sagt, weil ich mit dir sein will, wirst du die Midianiter schlagen wie einen einzigen Mann. Er sagt ihm, weil ich dabei bin, wirst du sie besiegen, wie als ob du einen Zweikampf führst und nicht als ob du gegen ein Heer kämpfst. Du wirst sie also vernichtend schlagen. Bis jetzt sehen wir nicht, dass Gideon ein tapferer Held ist, so wie er von Gott bezeichnet wird. Wie geht's denn weiter in der Geschichte? Gideon fängt an, mit Gott zu verhandeln. Wenn du mich wirklich sendest und wirklich mir beistehen wirst, ich traue mich eigentlich nicht, dann will ich wenigstens noch ein Zeichen haben. Wir sehen hier die Menschlichkeit Gideons, wie er reagiert. Und er sagt, ja, er läuft zuerst nach Hause und bereitet ein Essen zu. Und als er zurückkommt, dann sagt der Engel zu Gideon, mach das Essen mit dieser Brühe nass. Und dann streckt der Engel seinen Stab aus und es kommt ein Feuer aus dem Felsen, und der die Speise halt verzehrt. Erst jetzt, in diesem Moment, versteht auch Gideon, dass er hier mit Gott persönlich redet, weil die Juden wussten schon einiges über Engel und hätten auch nicht so gehandelt, wie er hier handelt, denn er ist ganz erschrocken und hat noch mehr Angst, weil er weiß, dass er gerade mit Gott es persönlich zu tun hat. Aber er verfällt in große Angst, und dann denke ich wieder, ist er hier ein Held? Also er verhält sich nicht wie ein Held. Also so stelle ich mir einen Held nicht vor. Aber Gott spricht ihm Trost zu und sagt ihm durch den Engel des Herrn, fürchte dich nicht. Ja, Gott hat also Gideon nun berufen, und Gideon bekommt diesen Auftrag, ja, der es ziemlich in sich hat. Ein ganz interessanter Auftrag, erster Arbeitsauftrag. Gott spricht mit Gideon in der Nacht und sagt ihm, hol diesen 7-jährigen Stier, wörtlich heißt es auf Hebräisch, den Stier der Stiere, den größten, den stärksten, das Muskelpaket aus dem Stall, den besten. Holst du den holst du, und den Stier deines Vaters, und dann reißt du den Altar des Baal und das Aschera-Standbild, die deinem Vater gehören, nieder. Wow. Was für ein Auftrag. Interessant ist auch, dass es gerade ein 7-jähriger Stier ist und nicht ein jüngeres Tier. Normalerweise war es so, dass ein Opfertier nicht älter als 3 Jahre alt war. Vermutlich stehen diese 7 Jahre für die 7 Jahre Unterdrückung. Also das war kein gewöhnliches Opfertier, was da zum Einsatz kam. Und dann sagt er, danach sollst du diese Götzenbilder sollst du verbrennen. Und Gideon, ihr könnt euch vorstellen, wie er sich gefühlt hat. Die ganzen Leute um ihn herum, die beten diese Bilder an, und er soll einfach diese Bilder runterreißen. Und denkt sich, ja, und was machen dann die anderen? Wie reagieren die dann? Die werden dann aber mächtig sauer sein. Also das ist aber eine heiße und heikle Angelegenheit. Das will ich nicht durchführen. Das klingt nach Ärger. Wir sehen also auch, dass Gideons Familie, sein Umfeld, zu diesen Götzendienern angehörte. Aber Gott ordnet hier eine vierfache Verunehrung Baals an. Er möchte, dass diese Baalsfiguren, diese Bilder abgerissen werden. Einmal soll der Altar niedergerissen werden. Über diesem zerstörten Altar soll Gottes Altar, Jahwes Altar aufgerichtet werden. Und dann dieser Stier sollte für Gott und nicht für Baal geopfert werden. Und viertens, diese Aschera-Pfähle, die noch daneben standen, sollten als Feuerholz dienen. Also ein ganz klares Zeichen, dass Gott da sehr ablehnend und dieser ganzen Baalsanbetung gegenübersteht und er sie ja verdammt, und die sollten eben komplett total vernichtet werden. Ja, Gideon denkt sich, ja Gott, du hast zwar recht, diese Götzenbilder müssen weg, aber was ist mit mir? Das gibt doch nur Probleme. Da gibt aber richtig Ärger. Und ich find's irgendwie spannend, dass Gott dem so einen Auftrag gibt, ne? Also mach kaputt, was dein Vater aufgebaut hat, ne? Also hört man nicht so häufig. Und hier in dieser Situation muss er jetzt entscheiden, was tut er jetzt? Ja, unterliegt er jetzt dem gesellschaftlichen Druck und handelt so, wie viele handeln, dass sie diese Götter anbeten oder zumindest einfach nur tolerieren? Oder tut er aktiv etwas dagegen und bezieht Stellung? Würden wir uns das trauen, sowas wie Gideon? Das ist schon eine große Frage. Ja, was soll das Ganze eigentlich? Ja, Gott prüft Gideon und läutert ihn. Er bereitet ihn auf seinen ganz großen Auftrag vor, bevor er halt eben eine große Sache für das Volk und für Gott vollbringt, tut er dies. Und Gideon führt auch diesen Befehl aus. Ja, aber er hat mächtig Angst, das merkt man. Und er nimmt Verstärkung mit sich. Vielleicht für den Fall, wenn er erwischt wird, dass er dann noch ein paar andere Leute hat, die dann mitschuldig sind. In Vers 26 lesen wir das. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und machte es so, wie der Herr es ihm gesagt hatte. Weil er sich aber vor dem Haus seines Vaters und vor den Leuten der Stadt fürchtete, dies bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Also wir sehen hier so die menschliche Art. Und ich will ihn auch gar nicht verurteilen. Ich glaube, das war schon ganz schön gefährlich. Und er nimmt aber diese Männer mit und Er holt sich einfach Hilfe und die sollen mit anpacken. Die waren bestimmt nicht begeistert über diesen lebensgefährlichen Auftrag. Und die ziehen das bei Nacht durch. Und wieder die Frage, ist das so, wie ein Held handelt? Du tapferer Held? Finde ich nicht. Aber er tut's wenigstens. Ja, er hat, vielleicht schlottern ihm die Knie und er zittert und hat Angst, erwischt zu werden, aber er tut's. Und das ist das Entscheidende. Und was lernen wir daraus? Also schon für mich eine kleine Lektion, dass Gott diese kleinen Schritte belohnt, die wir tun, in seinem Namen. Er hat im Namen Gottes gehandelt, nicht irgendwie eigene Vorstellungen umgesetzt, sondern weil Gott es gesagt hat, deswegen hat er es getan. Und dann kommen auch die anderen Aufgaben. Also er handelt nicht unbedingt souverän oder mutig, aber er führt den Auftrag aus. Und jetzt greift ihm Gott unter die Arme und stattet Gideon persönlich nochmal mit seinem Geist aus. Wenn wir in den Versen 33 weiterlesen, ab Vers 33, als sich nun alle Midianiter und Amalekiter und die Söhne des Ostens vereinigt hatten und herübergezogen waren und sich in der Ebene Jezreel lagerten, jetzt, da kam der Geist des Herrn auf Gideon. Und er stieß ins Schofarhorn und die Abiesriter wurden hier zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgten, also sein Stamm, so seine Sippschaft. Und er sandte Boten in ganz Manasse umher und auch sie wurden zusammengerufen, dass sie ihm nachfolgen sollten. Und er sandte Boten nach Aser und Sebulon und Naphtali. Die zogen ihnen auch entgegen. Es kommt wieder zu einer Gefahrensituation. Die Feinde sammeln sich in einer ganz großen Ebene zu ihren Überfällen. Und jetzt lesen wir, da kam der Geist des Herrn auf Gideon. Er wird hier mit dem Heiligen Geist ausgestattet und er ist kaum wiederzuerkennen. Im Hebräischen steht hier das Verb lavash, also er wird umkleidet, bekleidet mit dem Heiligen Geist. Wir lesen das ja, wir sehen das ja, dass die Menschen im Alten Testament noch den Geist Gottes nicht dauerhaft auf sich hatten. So betet zum Beispiel David, nimm deinen Geist nicht von mir und solche Dinge. Das heißt, der Heilige Geist ist ja eine, kommt er in der Apostelgeschichte, wir lesen davon. Und hier kommt er für eine bestimmte Zeit auf eine Person im Alten Testament und Gideon wird hier so mit dem Geist Gottes ja ausgestattet, zugerüstet. Und er bekommt diesen Freimut und diesen Mut, im Namen Gottes zu handeln. Und hier könnte man schon sagen, ja, der handelt hier wie ein Held. Er ist so mutig und wie ein Anführer geht er voran und zeigt hier Stärke. Er handelt also in Vollmacht. Er stößt in dieses Horn als Zeichen zum Aufruf zum Krieg und er sendet Boten in die verschiedenen Stammesgebiete, in die anliegenden Stammesgebiete und scheinbar geht's jetzt los. Aber kurz darauf sehen wir wieder einen ängstlichen und zweifelnden Gideon, den wir auch schon vorher kennengelernt haben. Er ist verunsichert. Er sieht dieses gewaltige Heer der Feinde. Er hat Angst vor der Schlacht. Ich glaube, jeder von uns hätte da vor dieser Schlacht Angst gehabt. Und er bittet Gott nochmal um ein Zeichen. Er legt ein Wolflies auf der Tenne aus und sagt dann, ja Gott, einmal soll dieses Wolflies mit Tau benetzt sein und die Umgebung soll trocken sein, als ein Wunder. Und erstaunlicherweise geht Gott auf diese Forderung, auf diesen Wunsch ein, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Und dann wollte Gideon das noch einmal haben, aber genau umgekehrt, dass der Tau auf dem Boden ist und dieses Wolflies trocken bleibt. Und auch da geht Gott auf seine Bitte ein. Wir kennen das aus anderen Begebenheiten der Bibel, wo Gott dann zornig reagiert auf so einen schwachen Glauben und mit Vorwürfen. Aber hier lesen wir gar nichts davon. Das finde ich auch interessant, dass Gott auf diese zweifache Bitte nach einem Wunder eingeht. Aber wie geht's nun weiter? In Kapitel 7 geht es um die Vorbereitung der Schlacht mit den Midianitern. Die Midianiter sind einfach eine Übermacht und Gideon versammelt wirklich das ganze Volk. Im ersten Vers lesen wir das, um sich auf diese Schlacht vorzubereiten. Also er trommelt wirklich alles zusammen, was nur zwei Beine hat und gut gerade laufen kann. 22.000 Männer und Männlein hat er da zusammenbekommen und Gott stellt Gideon erneut auf die Probe und prüft ihn. Und das lesen wir in den Versen 1 bis 6. Der Herr aber sprach zu Gideon: Das Volk, das bei dir ist, ist zu zahlreich, als dass ich Midian in seine Hand geben könnte. Begründung: Israel könnte sich sonst gegen mich rühmen und sagen, meine eigene Hand hat mich errettet. Wir erinnern uns an diese Verse vorher. Ich habe euch aus Ägypten herausgeführt. Das ist Gott wichtig. So rufe nun vor den Ohren des Volkes aus und sage, wer sich fürchtet und wem graut, der kehre um und flüchte schnell vom Bergland Gilead. Da kehrten etwa 22.000 vom Volk um, sodass nur 10.000 übrig blieben. Zwei Drittel sind sofort weg. Das muss sehr ernüchternd für ihn gewesen sein. Er war sich vorher noch nicht mal des Sieges sicher und auf einmal ist so eine gewaltige Menge weg. Und der Herr sprach zu Gideon, das Volk ist immer noch zu zahlreich. Führe sie hinab an das Wasser. Dort will ich sie dir prüfen. Und von welchem ich dir sagen werde, dass er mit dir ziehen soll, der soll mit dir ziehen. Von welchem ich aber sagen werde, dass er nicht mit dir ziehen soll, der soll nicht ziehen. Und er führte das Volk an das Wasser hinab. Und der Herr sprach zu Gideon, wer mit seiner Zunge von dem Wasser leckt wie ein Hund, den stelle gesondert für sich auf. Ebenso wer auf seine Knie fällt, um zu trinken. Da war die Zahl derer, die von der Hand in den Mund geleckt hatten, 300 Mann. Alles übrige Volk war auf die Knie gefallen, um Wasser zu trinken. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Könnt ihr euch das erklären, was das für ein Merkmal der Selektion sein soll? Habt ihr euch nicht schon mal gefragt, woran das liegt, dass die einen gehen müssen und die anderen bleiben dürfen? Also laut einigen Theologen, ich habe das mal nachgeschlagen, die erklären das so, dass einmal bei der ersten Vorwahl, oder es mussten ja viele gehen, 22.000 Männer, die dann schon gehen mussten, bei der ersten Verkleinerung der Streitkraft, da ging es darum, die zu entfernen, die mutlos waren, die vielleicht eher die Kampfmoral zerstören würden. Und bei diesem zweiten Fall, da ging es darum, so erklären die das, wenn man das da, wir haben ja gelesen, dass die aus der hohlen Hand geschöpft haben. Das bedeutet, es gab welche, die einfach in dieser Ausrüstung sich einfach hingelegt haben und dann das Wasser getrunken haben und somit nicht kampfbereit waren. Also die waren nicht konzentriert. Es gab aber eine kleine Anzahl von Kämpfern, die wirklich auch bei diesem Wasserschöpfen noch hochkonzentriert war und sich auf die kommende Schlacht vorbereitet haben. Und das heißt, dass die eben voll motiviert waren und voll bei der Sache waren. Das heißt, die lagen nicht am Wasser, sondern haben das geschöpft und gleichzeitig die Situation beobachtet. So wird's erklärt. Ob man das damit erklären kann, weiß ich nicht, aber es wäre zumindest eine mögliche Antwort. Gott sieht also die Gefahr, dass Israel sich auf seine eigene Kraft verlässt und im Falle eines Sieges sich selbst rühmen würde, wie wir gelesen haben. Und Gott sagt, schick alle Ängstlichen nach Hause und dann bleiben letztendlich nur ein paar wenige übrig. Und Gideon, ihr könnt euch vorstellen, der kriegt hier gerade die Krise. Wie soll das funktionieren? Da ist so eine ganze Ebene voll mit Kriegern, mit Soldaten und wir mit unserem kleinen Haufen hier, was sollen wir denn ausrichten? Ich muss hier gleich kämpfen gegen so ein Riesenheer und du nimmst mir alle Streiter weg? Wie soll das funktionieren? Aber wir sehen hier, dass Gottes Logik einfach eine total andere ist als das, was wir uns vorstellen. Wir haben so unsere Vorstellungen, wie etwas laufen muss, aber Gott handelt ganz anders, weil er eben kein Mensch ist, wie wir. Und letztendlich bleiben von diesen 10.000 am Wasser nur 300 übrig und das ist eine enorme Verringerung. Vor kurzem waren da noch 22.000, jetzt nur noch 300. In ihm muss es gebrodelt haben. Der war bestimmt aufgewühlt und unruhig. Also ich hätte mich grauenhaft gefühlt, bei dieser Vorstellung jetzt in die Schlacht zu gehen mit diesem kleinen Haufen. Und trotzdem, wir lesen im Alten Testament an einer anderen Stelle in 1. Samuel 14, Vers 6. Denn es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Also es gab schon Situationen, wo Gott mit einer kleinen Kraft große Wunder getan hat. Es ist dem Herrn nicht schwer, durch viele oder durch wenige zu retten. Gott möchte, dass Gideon sich absolut, komplett, sich in seine Hand fallen lässt, sich auf ihn verlässt und nicht auf eigene Tricks und Überraschungseffekte und sonst etwas und wirklich sich ausliefert in die Hand Gottes und sagt, Herr, tu du das, wir haben keine Chance. Und was jetzt passiert, ist faszinierend. Jetzt, wo Gideon einfach mit dem Rücken zur Wand steht, gibt Gott selbst ihm ein Zeichen. Vorher hat Gideon selbst nach diesem Zeichen gefragt. Aber jetzt kommt Gott ihm entgegen und sagt, er weiß einfach, was Gideon jetzt braucht und er macht ihm Mut. Und Gott macht es bei uns übrigens auch so. Er weiß einfach, wann wir was brauchen. Und er sagt ihm an dieser Situation, geh mit deinem Burschen Pura ins Lager der Feinde und lausche, was sie da reden. Wir lesen das ab Vers 12. Die Midianiter aber und die Amalekiter und alle Söhne des Ostens waren in die Ebene eingefallen wie eine Menge Heuschrecken. Und ihre Kamele waren vor Menge nicht zu zählen, wie der Sand am Ufer des Meeres. Also wir sehen hier wirklich eine beeindruckende Menge an Kriegern. Als nun Gideon kam, siehe, dann hören die zu, erzählte einer dem anderen einen Traum und sprach, siehe, ich habe einen Traum gehabt und siehe, ein Laib Gerstenbrot wälzte sich zum Lager der Midianiter. Und als er an die Zelte kam, schlug er sie und warf sie nieder, sodass sie umstürzten. Und er kehrte sie um, das Unterste zu Oberst und die Zelte lagen da. Da antwortete der andere, der ihm zugehört hat, das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohnes des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Total verrückt. Also er geht zu den Feinden und dann sprechen zwei und dann sagt der eine, wir sind eigentlich verloren. Also er spricht da gegen sich selbst. Total interessant. Gott hat die Midianiter, also uns selbst, in seine Hand gegeben. Ob der das so freiwillig gesagt hat? Also diese Situation, die ist so total der Befreiungsschlag für Gideon. Er betet Gott an, lesen wir, als er das hört und hat jetzt wirklich diesen festen Mut, dass Gott dem Volk beistehen wird. Jetzt ab Vers 15, das ist so dieser Wendepunkt in dieser Geschichte, wo wir sehen, dass er sich wirklich auf Gott verlässt und wirklich heldenhaft handelt. Er teilt die Männer, seinen kleinen Trupp von 300 Männern in drei Gruppen auf und gibt allen Männern so ein Horn, einen Tonkrug mit einer brennenden Fackel darin. Die konnten sie dann erstmal verstecken, während sie sich dann an die Feinde ja herangeschlichen haben. Und die Strategie war, dass sie sich eben, dass sie einen Überraschungsangriff in der Nacht starten oder so gegen Abend um 10 ungefähr. Und sie nähern sich dem Lager und stoßen dann in die Hörner und rufen für den Herrn und Gideon. Und dann stießen sie wieder in die Hörner und dann zerbrechen sie diese Tonkrüge, sodass auf einmal viele Feuerfackeln zu sehen sind und dieser Lärm da auf einmal da ist. Und durch diesen Effekt im Lager und durch diesen Lärm und das Feuer werden diese Midianiter so verwirrt und so verängstigt, dass sie sich gegenseitig umbringen und vielleicht noch am Anfang, wo sie erst schlafen gelegt haben, in diesem Zustand des Halbschlafens und Halbwachseins, haben die sich gegenseitig umgebracht. Und wir lesen, und jeder blieb an seinem Platz stehen, um das Lager her, also die Soldaten. Aber das ganze Lager rannte, schrie und floh. Denn während die 300 Männer in die Hörner stießen, richtete der Herr in dem ganzen Lager das Schwert eines jeden gegen den anderen. Und achtet mal drauf, da steht, jeder blieb an seinem Platz. Und das ist so dieses Motto, heute unser Leitvers, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt still sein. Das ist aus einer anderen Bibelstelle und passt hier wunderbar. Die guckten einfach zu, wie die sich gegenseitig getötet haben. Und Gott hat diese Verwirrung angestiftet, verursacht, und die haben sich selbst getötet. Gott selbst führte den Kampf gegen diese Midianiter. Am Anfang der Geschichte reden Gott und Gideon über diesen Auszug aus Ägypten, als Gott für Israel gekämpft hat. Und damals sagte Gott zum verzagten Volk eben, der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Das ist in 2. Mose Kapitel 14, Vers 14 verzeichnet. Und hier schließt sich so der Kreis in der Geschichte. Gott ist ja unveränderlich und Gott kennt das Volk. Und er sagt, seid still und schaut zu, ich werde für euch kämpfen. Und genau das haben die dann auch getan. Und bestimmt haben einige von den Kämpfern, die damals da auf dieser Anhöhe und um dieses Lager standen, sich an diese Begebenheit erinnert, was damals mit den Ägyptern passiert ist beim Schilfmeer. Bestimmt haben die sich an diese Begebenheit auch erinnert. Ja, die Frage, ob Gideon ein tapferer Held war, müssen wir mit Ja beantworten. Zum einen, weil wir auch sehen, wie er sich entwickelt hat und wie Gott ihn auch zugerüstet hat und wie auch er gestärkt wurde durch Gottes Eingreifen, aber auch, weil wir in Hebräer Kapitel 11 davon lesen, dass er ein Glaubensheld ist. Also wir sehen, dass Gott den Menschen befähigt, auch den Schwächsten, und wie Gott einen jeden persönlich zurüstet. Er stammte war aus einem kleinen Stamm und fühlte sich nicht berufen für solche großen Dinge. Und Gott sucht sich gerade diesen aus. Aber wir sehen auch, dass er wirklich mutig war, als er dann entgegen der öffentlichen Meinung, die Juden um ihn herum haben diesen Baalskult gepflegt und er hat sich dagegen gestellt. Und solche Männer, die braucht's auch heute und auch Frauen Gottes, die mutig zur Wahrheit stehen und auf Gottes Seite stehen. Ich denke, da können wir auch draus lernen. Ja, warum wählte Gott Gideon? Er war ja eigentlich ein Niemand. Mich erinnert diese Begebenheit, diese Geschichte auch an einen Vers aus 1. Korinther, Kapitel 1. Da lesen wir ab Vers 27, ihr kennt die Stelle. Da sind nicht viele nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schande zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Also dieses Prinzip, vielleicht geht es in dieser Bibelstelle nicht direkt um diesen Gedanken, aber das Prinzip Gottes ist immer wieder in der Bibel zu finden, ja, dass Gott so ganz unbedeutende Menschen oder auch kleine Dinge gebraucht. Ja, bei David war es der kleine Stein, ja, und da gibt es viele andere Begebenheiten in der Bibel, wo Gott solche ungewöhnliche Wege geht. Ja, ich komme jetzt langsam zum Schluss. Gott erwählt also das Kleine und Unscheinbare und er erwählt Gideon, um seinen Plan umzusetzen. Und er gebraucht auch Menschen wie dich und mich. Wir sehen aber auch, dass Gott den Gideon geläutert hat, vorbereitet hat. Er hat ihm dieses Selbstvertrauen, diese eigenen Gedanken weggenommen und immer ja das Ganze reduziert, bis dann nichts mehr da war und er dann nur noch auf Gott vertrauen konnte. Und wir sehen auch hier im Alten Testament, ja, es wird gerne mal so gesagt, der Gott im Alten Testament, das ist so ein grausamer Gott, so ein ganz schlimmer. Und im Neuen Testament, das ist der Liebe, ne, das ist der liebe Gott. Wir sehen, dass das nicht stimmt. Wir sehen in dieser Geschichte wirklich exemplarisch, beispielhaft, wie Gott Geduld hat mit den Menschen und Verständnis hat auch für die Schwächen, die er aufzeigt. Ich sehe mich auch darin und ich sehe auch, dass Gott auch an mir arbeitet und er Geduld hat mit mir und mit meinen Schwächen. Aber ich sehe auch, dass Gott einfach nicht so wie ich handelt, dass er dann irgendwann sagt, ach, das hat keinen Zweck mehr, das macht keinen Sinn, der braucht dreimal, bis er die Lektion lernt, sondern er macht weiter und er findet einen Weg, um uns ans Ziel zu führen. Gideons Glaube war nicht wirklich groß. Er braucht immer wieder Bestätigung, immer wieder Ermutigungen und trotzdem, er glaubt an den richtigen Gott. Und das war das Entscheidende. Der war nämlich stark genug. Wir müssen also nicht gewaltig stark sein oder gewaltig mutig sein, aber bei Gott, wenn wir uns an ihn klammern, dann werden wir auch Siege erringen, sei es im Geistlichen oder auch in anderen Bereichen. Ja, Gott segne uns auch darin, dass wir diese Lektion verinnerlichen können für uns, dass diese Geschichte uns zu gegebener Zeit auch weiterhelfen kann. Wir machen jetzt noch eine Gebetsgemeinschaft und ich schließe dann ab.